Dup. Psalm 11. Ein Psalm von David. Die nächsten Verse gehen eigentlich so immer um das gleiche Thema. Nicht die nächsten Verse, ist klar, sondern die nächsten paar Psalme. Hatten wir auch letzte Woche schon. Ich wollte heute ein paar zusammennehmen, damit wir das jetzt nicht über Wochen durchkommen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, der Psalm hat mich so begeistert, ich wollte ihn nicht zerpflücken, obwohl er so klein ist und so unscheinbar, ne? So, aber es, ich finde es halt schön, irgendwie da zu sehen, es geht immer um Bedrängung und um, ja, um einen Zustand in Davids Herzen, wo er sich einfach sehnt nach Gott und nach Erlösung und wo er einfach keine Lösung sieht gerade und halt in irgendeiner Situation steckt. Aber ich mag es so, weil jeder Psalm ist eine andere Situation in seinem Leben. Und er spricht irgendwie ganz viele verschiedene Sachen an. So, von daher möchte ich mir doch lieber Zeit nehmen. Lesen wir mal den Psalm 11. Bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie sagt ihr denn zu meiner Seele, flieh wie ein Vogel auf die Berge? Denn siehe, die Gottlosen, die spannen ihre Bogen, sie haben ihre Pfeile und die Sehne gelegt und im Verborgenen auf die zu schießen, welche aufrichtigen Herzens sind. Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder, der Herr prüft den Gerechten. Aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, den hasst seine Seele. Ja, er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen. Feuer, Schwefel, Glutwind ist es Teil ihres Bechers. Denn der Herr ist gerecht und er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen, die werden sein Angesicht schauen. Bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Und wir sehen, dass David sich hier diesmal nicht mit Gott unterhält, sondern in seinem Lied unterhält er sich mit Freunden. Ne? So ein, oder irgendjemand in seinem Umfeld. So ein, ne? Und er scheint bedrängt zu sein und vielleicht ist es, als Saul ihm nachfolgt oder seinem Sohn ihn nachfolgt und umbringen will. Ne? So ein, wo David einfach, wisst man von den anderen Psalmen so, wo David einfach fertig ist und was ihm echt nahe geht und eine schwere Zeit für ihn ist, aber seine Stärke ist halt Gott. Ne? Und er steht jetzt hier und er diskutiert mit den Leuten, die zu ihm sagen, ey David, hau einfach ab, so ein, renn weg, versteck dich, bring dich in Sicherheit. So ein, ne? Flieh wie ein Vogel auf die Berge. Aber David steht da und er guckt die Leute an und er sagt so, hey Leute, warum tut ihr mir das an? So, warum tut ihr mir das an? So, beim Herrn habe ich meine Zuflucht gefunden. Und was bedeutet Zuflucht? Zuflucht ist, wenn auf einmal ein Sturm losgeht und es fängt an, riesige Brocken zu hageln. Was machst du? Ja, die Deutschen machen nicht mit. Du rennst so schnell, wie du kannst. Und suchst irgendwie Schutz, damit der Hagel dich nicht trifft, oder? Macht man instinktiv. Oder selbst wenn so kleine Kullen kommen, weiß ich auch nicht, dann suche ich gleich irgendwie, wo ich mich unterstellen kann. Das könnte ja wehtun. So. Und dann hast du Zuflucht. Ne? Und wenn es dolle hagelt und du hast was gefunden, ein Dach über dem Kopf so und der Hagel trifft dich nicht, was ist das denn für ein Gefühl? Ein sicheres Gefühl. Du bist zufrieden, du bist froh und du sagst, ja, hier kann mir der Feind nichts tun. Ne? So, hier bin ich sicher. Ich habe Zuflucht gefunden, Schutz. Und David guckt seine Freunde an und er sagt zu ihnen, warum wollt ihr mir dieses Vertrauen in Gott nehmen? So, ich habe doch schon meine Zuflucht gefunden. Was interessieren mich die Feinde? Was interessiert mich der Verfolger? Was interessiert mich der Feind? Der lauert doch da draußen, so mit seinem Pfeil und seinem Bogen. Ne? Wie wir es gelesen haben im Vers 2. Er hat den Pfeil schon an die Sehne gelegt. Ne? Und im Verborgenen auf die zu schießen, welche aufrichtigen Herzen sind. Ne? Ist nicht nur, dass er den Aufrichtigen umbringen will, der Feind, ne? Sondern er lauert schon, er wartet schon, dass der Gerechte seine Zuflucht verlässt. Ne? um sich selbst Schutz zu suchen. Wehrlos außerhalb von Gott, außerhalb von Gottes Zuflucht. Und nicht nur das, er hat den Bogen schon gespannt und erwartet nur, dass wir einen Schritt raus machen aus diesem Schutz. Und Gott sagt ja, werdet wie die Kinder. Vertraut wie die Kinder. Macht euch keine Sorgen um Essen. Macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Macht euch keine Sorgen um, was ihr tun sollt. Macht euch keine Sorgen um Arbeit, um Kinder, um Altersvorsorge. Macht euch keine Sorgen um Prüfungen oder sonst was. So. Weil ihr seid in meiner Hand geborgen. Findet Zuflucht bei mir, sagt doch Gott immer wieder. Ne? Kommt zu mir. Ich will euch halten. Ich beschütze euch. Wie eine Glucke ihre Küken beschützt. Ne? Meine Arme sind offen. Und wer zu mir kommt und mir vertraut, so der ist sicher. Selbst im schlimmsten Sturm sind wir sicher. Wir haben eine Zuflucht, so wie David hier. Und David guckt seine Freunde an und sagt, ich habe doch schon Zuflucht. Na klar, der Feind ist da und ja, es geht um mein Leben, aber ich bin sicher. Weil ich weiß, dass mein Gott alles richtet. Und ich weiß, dass mein Gott mich hält. So, und ich bin ruhig. Auch wenn alle Feinde auf mich toben, so, und ich bin ruhig und still und kann mich freuen, weil ich beim Höchsten Zuflucht gefunden habe. Und kennt ihr das? Ich kenne die Situation. Das können Brüder sein und Schwestern in Christus. Das kann Familie sein. So, und das können Freunde sein oder Bekannte. Ne? So, zum Beispiel so ein typisches Ding, als ich Missionar geworden bin, hat Gott zu mir gesagt, der Arbeiter ist seines Lohns wert. Und du vertraust mir einfach. Ne? So, du brauchst nicht um Geld betteln, du brauchst auch nicht Geld erwähnen. Ich sorge für jeden Cent, den du benötigst. Und ich weiß, was du brauchst. Okay. Ne? Und dann war da mein Vater. Der halt gesagt hat, ja, was ist denn mit der Altersvorsorge? Du zahlst ja dann nicht in die Rentenkasse ein. Beziehungsweise ein bisschen muss ich ja, aber du wirst nicht. Ja, ich krieg 66 Euro, glaube ich, im Monat dann an Rente. Wenn es da überhaupt eine Rente gibt. Ne? Also musst du eine Altersvorsorge noch machen. Ne? Du brauchst eine Krankenversicherung. Ich war damals 5 Jahre nicht krankenversichert. So, hat mich nicht gestört. Ich war sicher, ich hatte eine sichere Zuflucht. Ich war in den Händen meines Herrn. Ich wusste, ich habe gebetet. Er hat mir Frieden gegeben, hat gesagt, nee, du brauchst jetzt gerade keine Versicherung. Ich so, okay. Mir ist auch nichts passiert. Krank geworden bin ich erst, seitdem ich krankenversichert bin. Naja, nee, irgendwann kam der Zeitpunkt, da hat Gott zu uns gesagt, so, okay, jetzt versichert euch. Ne? Und dann haben wir uns versichert. Und das war gut so, weil dann Timo kam. Das hätte man nie bezahlen können. Ne? So, und wir hatten keinen Frieden mehr damit, nicht mehr versichert zu sein. Ne? Aber da sind halt Freunde und die meinen es vielleicht gut. Ne? So, und sie sagen, ach, nimm das nicht so ernst. Seh das ein bisschen lockerer. Ne? So ein, das passt nicht mehr. So ein, du brauchst in dem Punkt nicht Gott vertrauen. Oder ich kenne da einen guten Arzt, der dir helfen kann bei dem Problem. Ne? So ein, ich kenne da eine gute Möglichkeit, wie du das beherrschen kannst. Danke Gott. Immer wieder. Und du wirst es überwinden. Ne? Sag nur danke, 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 danke. Ne? So eine christlichen Phrasen auch, ne? So ein, du musst an deinen Glaube arbeiten. Denk an deinen Glaube. Bau an deinen Glaube. Ne? Kennt ihr das? Ich kenne das. So, wenn es nicht passiert, dann liegt es an dir. Oder du bist traurig. Und du bist traurig in Gott. Ne? Und jemand kommt, ein Bruder oder eine Schwester oder sonst wer, und sagt, ach, ist egal. Ich kenne das jedenfalls. Ich bin ruhig und in Vertrauen auf Gott und ich weiß, er trägt mich dadurch. Ne? So. Und dann kommt aber der Feind manchmal. Und manchmal kann dein bester Freund dein Feind sein in dem Moment. Ne? So benutzt. So von Satan. So. Ne? Und der dann sagt, ach, hau einfach ab. Gib einfach alles auf. Es lohnt sich doch nicht. Siehst du doch. Passiert doch nichts. Hau einfach ab. Und da müssen wir halt in dem Moment sitzen und sagen, hey, nee, Gott hat mich hierher berufen, also bleibe ich so lange, bis Gott mich abberuft. Ja. Gott hat mich erwählt, Gott hat mir verheißen, dass das so und so passiert, also passiert das so, auch wenn ich es jetzt nicht sehe. Ja. Jesus wurde versucht, genauso in der Wüste. Ja. Der Feind kam, der Versucher kam und wollte Jesus rauslocken aus dieser Zuflucht. Aber Jesus ist geblieben in Gott. Er hat gesagt, nein, dich brauche ich nicht und das brauche ich nicht. In Sprüche habe ich heute gelesen, habe ich schon eine Weile nicht mehr gelesen, ich lese es nur vor, brauchte jetzt nicht aufschlagen. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird dein Leben Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Und es ist doch so, oder? Als Mensch steht der Verstand schnell im Vordergrund. Es ist unmöglich. Freunde von mir kamen zu mir, als ich geheiratet habe, und haben gesagt, okay, jetzt wird es aber langsam Zeit, und es waren Christen, wird aber langsam Zeit, dass du dir jetzt einen Job suchst. Weil das ist unverantwortlich, als Missionar auf Spendenbasis zu leben, wenn man eine Frau und ein Kind hat. Unverantwortlich. Ne? Und ich dachte, ja, ich habe dafür schon oft gebetet, aber Gott sagt irgendwie, nö, so. Er wird schon sorgen, auch für 12 Kinder. Ne? Ob er das bei einer Frau schafft, weiß ich nicht, aber für die Kinder wird es auf jeden Fall reichen. Nein, war Spaß. Ne? Also bin ich wieder ins Gebet, weil es war ein Bruder, den ich echt schätzte, so und habe halt gebetet und habe gesagt, okay Gott, ich möchte nicht unverantwortlich sein und wenn jetzt die Zeit kommt, okay, dann zeig mir das und gib mir jetzt Frieden mit der Sache. Ne? Und ich gehe arbeiten nebenbei, ist doch okay. Aber Gott sagt, nein. Wenn ich für dich sorgen kann, denkst du nicht, dass ich auch für deine Frau sorgen kann und für deine Kinder und für deine anderen Kinder und für die Kindeskinder und für dein Auto, das du vielleicht irgendwann nochmal brauchst und für all den anderen Kram, die ganzen Sachen, die Schule, und ich so, na klar, du bist ein großer Gott, natürlich vertraue ich dir. Du kannst für alles sorgen. Wenn du willst, dass wir einen Palast kriegen, dann kümmert den. Ne? Wenn du willst, dass wir eine Hutschachtel haben, dann wird es auch passieren. Warum sollte ich mich fürchten? Also bin ich zu meinem Bruder gegangen, wieder zurück und habe gesagt, nee, Gott sorgt für alles, ich brauche mich darum nicht kümmern. Ich soll mich nur auf Gott ausrichten. Ja. Und er sagt auch, wie willst du denn für deine Familie sorgen? Überleg doch mal. Wenn Kinder kommen, ich sag dir, ich habe damit Erfahrung, das wird so teuer, du kannst es nie bezahlen. Und ich habe zugehört, was er gesagt hat. Und habe drüber nachgedacht. Und wurde ein bisschen unruhig in mir. Weil dann kam er nämlich schon verstanden. Ich dachte, ja, wie ist das überhaupt möglich? Ich meine, jetzt, ich alleine, das ist schon schwer. Aber wenn jetzt noch eine Frau dazu kommt, eine größere Wohnung und Kinder und das und jenes, dann wie willst du denn das machen? Weil ich schreibe keine Rundbriefe, wo ich nach Geld bettle oder sonst irgendwas. Ne? Entweder macht's Gott oder ich muss mir einen Job suchen. Dann würde nicht mehr, dass ich ihm diene. Und vom Verstand her ist es einfach nicht greifbar, nicht fassbar. Genauso wie ich manchmal, der Feind kommt und sagt, hey Stefan, du wirst älter und älter, weißt du das? Und irgendwann bist du so alt wie Pfarrer Georg und du musst dir eingestehen, dass du nicht mehr so viel predigen kannst und arbeiten kannst. Du bist alt und bist Rentner. Wie willst denn du dann leben? Essen? Miete bezahlen? Und mein Verstand weiß nicht wie. Wenn ich anfange darüber nachzudenken, wäre ich unruhig. Weil mein Verstand mir sagt, es ist unmöglich. Irgendwann bin ich fertig als Pastor und dann? Ich kann nicht mehr arbeiten, weil ich zu alt bin? Wo kommt das Geld her? Aber das ist eben das. Ich gucke denjenigen an und das müssen wir alle. Wir müssen aufstehen wie David und sagen, hey, ich kämpfe. Ich habe keine Angst. Ich habe Zuflucht gefunden. David sagt ja nicht, ich suche Zuflucht oder ich bete nach Zuflucht, sondern David sagt, ich bin in meiner Zuflucht. Ja. Bei dem Herrn, bei Gott, habe ich Zuflucht gefunden. Also warum kommst du zu mir und zweifelst und bringst Zweifel in mein Leben rein? Ja. Da, wo ich doch geführt bin und vertraue. Warum kommst du da und versuchst mir Weltliches und Menschliches zu geben? Ja. Warum kommst du zu mir und sagst, flieh wie ein Vogel auf die Berge, auf unsere Berge, auf eure Berge? Und diese Berge Da war man sicherer. Na, war man überlegener, wenn der Feind hochkraxeln musste erstmal. Ja? Konntest du Steine drauf werfen oder sonst was. Draufpollern. Oder so. Ist er ausgerutscht. Aber diese Berge, das war nicht nur deswegen, sondern dort standen auch die heidnischen Götzen, die Israel haben wollte. Ja? Lesen wir immer wieder diese Altäre, die sie dort gebaut haben, um den Baal zu preisen, ja? Um die Ashtäre anzubeten und so weiter. Weil Israel hatte sich zu der Zeit noch vermischt gehabt, ja, mit der Welt, mit heidnischen Völkern. Und Israel wollte ihre Götter haben und die Heiden da drinnen wollten natürlich ihre Götter weiter anbeten. Das war auch schön. Ne? Und so ist halt passiert, dass Israel nicht mehr zu ihrem Schöpfer gegangen ist, um Rat und Zuflucht zu suchen und Schutz. So, sondern sie sind zu diesem speziellen Gott gegangen, der ja Zeit hat. Ne? So, und der über den Dingen steht und genau für eine spezielle Sache spezialisiert ist. Da muss er sich nicht um alles kümmern, ne? Sondern der Baal kümmert sich ums Geld. Ne? Also wenn ich Geldprobleme habe, dann gehe ich natürlich zu dem Gott, das ist wie beim Amt. Ne? So gehe ich natürlich zu dem Gott, der alles weiß übers Geld. So, ne? So, hat es was mit Fruchtbarkeit zu tun, Ernte oder Krams? Na, dann gehe ich natürlich zu dem Gott, der für die Landwirtschaft zuständig ist. Ne? So ein Amt für Wirtschaft oder so. Ne? Bei der habe ich es Bescheid, der hat die richtigen Papiere. Ne? Aber Gott hatte gesagt, ich bin eifersüchtiger Gott, ich bin Gott alleine und nur ich möchte geliebt und angebetet werden von euch. Es gibt keinen anderen Gott außer mir und ich lasse nicht zu, dass ihr bei jemand anderem Zuflucht sucht. Ne? Es gab den Gott der Erkenntnis und des Wissens. Ja, so. Gott sagt nein. Vertraut nicht auf euren Verstand, auch nicht auf den Verstand von euren Freunden, sondern bei mir allein sucht Weisheit. Und ich möchte euch geben, noch mehr, so viel, dass euer Friede eurem Verstand übersteigen wird. Ich möchte euch alles geben, was ihr braucht, sagt doch Gott, oder? So. Aber ihr müsst zu mir kommen, ihr müsst mir vertrauen. David steht hier und sagt, nein, ich mache keinen Kompromiss mit meinem Gott. So. Und er steht dazu und er sagt das klar heraus. So. Sogar öffentlich, das ist ein Lied, das dann die ganze Gemeinde singt. Immer und immer wieder. Und die Leute wissen genau, wer gemeint ist. Ja. So. David sagt klar hinaus, ich habe meine Zuflucht, also hau ab. Weil das, was du mir vorschlägst, das bringt mich weg von Gott. Das bringt mich auf einen anderen Weg. Und da ist der Feind und der lauert und er wartet nur drauf, mit seinen Pfeilen zu schießen. Und wir wissen in Epheser, dass wir eine Waffenrüstung bekommen haben. Und wir haben auch ein Schild des Glaubens bekommen, das die feurigen Pfeile des Feindes abwehrt. Ne? Satans. So, Jesus. So. Bleib an dem Ort, wo wirklich Schutz ist und Zuflucht. Ich habe so viele Christen erlebt, die Panik kriegen wegen einer Wirtschaftskrise, die kommen soll. So, und die sich ein Haus kaufen, obwohl sie es nicht mehr halten können, weil sie zu alt sind. Und alles Geld da reingesteckt haben. So, und nur Sorgen haben. Ne? Aber wir brauchen uns vor gar nichts zu fürchten. Da bin ich Gott so dankbar, oder? Alles, was passieren kann, liegt in seiner Hand. So, und alles, was ich habe, kann genommen werden oder vermehrt werden. So, aber ich werde immer genug haben. So, was, wir sind sicher. Also mach dir bewusst, dass der Feind kommt. Und der Feind kommt zu uns. Und Paulus sagt uns auch, wir haben einen Feind und wir müssen kämpfen. Und wir werden bekriegt jeden Tag, den ganzen Tag. So. Aber wir kämpfen nicht gegen Fleisch, gegen irgendwas Physisches, gegen Menschen oder Regierungen oder sonst was, sondern wir kämpfen gegen Gewalten, gegen geistliche Mächte, so gegen dämonische Kräfte. So. Und das muss uns bewusst sein, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind. Und das macht mich so grillig, wenn ich mich sehe und wie oft ich trotzdem alles so natürlich menschlich sehe, mein ganzes Leben, mein Alltag. wo ich mir überhaupt nicht im Bewusstsein bin, dass ich eigentlich gerade am Kämpfen bin, dass ich belagert werde. Aber uns muss das bewusst sein, dass da wirklich ein Feind lauert auf uns und dass der wartet, dass wir nur diesen Schutz Gottes verlassen. Und dass er schießen will. Und dass er schon bereit ist, loszulassen und uns zu treffen. Und oft ist mir das irgendwie nicht so im Bewusstsein. Ich denke so, ja, ist ja alles normal, alles okay, super. Warst du traurig, hast mit Depressionen zu kämpfen? Was machst du dann? Suchst du dir Hilfe bei Freunden oder Ablenkung irgendwo oder gehst du zu der Zuflucht, zu dem, der wirklich heilen kann? Machst du dir bewusst, dass du vielleicht gerade angegriffen wirst? Oder lässt du dich in deinen Gefühlen treiben und sagst, da gibt es eh keinen Ausweg? Nee, bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Also brauche ich nirgends Angst hin. Nehemia, ach, das sind wir vor langer Zeit mal durchgegangen. Das ist ein cooler Brief, ein cooles Buch. Und Nehemia war ein Mann, der war einer der Weggeführten von Israel. Israel war zu der Zeit total zerstört. Jerusalem, die Mauer war total zerstört. Es waren nur noch ein paar Handvoll Bauern da, die für das Reich, das da die Macht hatte, noch ein bisschen Ernte eingefahren hat. Aber die hatten selber auch nichts. Und Nehemia war der Mundschenk des Königs damals, der regiert hatte. Und Nehemia kriegt's aufs Herz und eine Berufung von Gott, in seine Mission zu gehen und an der Mauer zu arbeiten und die Stadt wieder aufzubauen. Und die Zurückgeführten, dass sie wieder einen Gottesdienst haben, dass Gottes Volk wieder eine Stätte hat, wo sie sich absondern können von der Welt. Wo sie wieder Gottesdienst und Danken an Gott feiern können, so wie das für ein Volk Gottes ist. Gutes und richtiges. Und der Gott macht das Herz von diesem König auf und der Nehemia zieht los und er fängt an dieser Mauer zu arbeiten. Mit ein paar Leuten. Und er hört nicht auf zu arbeiten. Und alles, was er anfasst, gelingt ihm. Er hat Feinde ringsherum in dem Land, die nicht wollen, dass Israel wieder regiert. Dass Israel wieder ein eigener Staat wird. Und die Mauer ist jetzt komplett fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist das Tor. Und da kommt wieder der Feind, zwei Typen. Und die sagen, hey Nehemia, komm mal mit, raus aufs Feld. Nehemia sagt, nee, kannst vergessen. Es geschah, als Sanballat, Tobija und Geschem, der Araber, und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte, da sandte Sanballat und Geschem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Neben mir war ein Mann Gottes, echt ein krasser Typ. Und dieser Mann war in Gott, in seinem Schutz. Er war immer vorbereitet. Egal, was kam, er wusste genau, ja, das ist nicht von Gott. Da sandte ich Boten zu ihm und ließ ihn sagen, ey, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen viermal die gleiche Antwort. Da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seine Diener sagen. Der kam mit einem offenen Brief in der Hand, daran stand geschrieben: Unter den Völkern verlautet und Gasmu sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast. Darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen: Er ist König von Juda. Nun wird der König diese Gerüchte hören. Darum komm, wir wollen miteinander beraten. Ich sandte zu ihm und ließ ihm sagen, nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Und ich kam des Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Meatabel, der hatte sich eingeschlossen und er sprach, oh, wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, des Inneren des Tempels, und die Türflügel des Tempels schließen, denn sie werden kommen, um dich umzubringen, und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Das war der Prophet, der jetzt im Namen Gottes zu ihm redet. Höre auf zu bauen, versteck dich, renn, flieh. Ich aber sprach, ja, sollte ein Mann wie ich fliehen? Das ist ein Mann, der mir gefällt, echt. So eine Leute brauche ich in der Gemeinde. So eine Leute sind immer gut. Leute, die Eier haben. Leute, die dastehen und wissen, wer Gott ist und auch wissen, wer sie sind. So ein, warum sollte ich denn fliehen? Vor wem denn? Ha, vor was? Ich lache meinen Feind aus, genauso wie Gott seine Feinde auslacht. Weil mein Feind ist sein Feind. Ne? Sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen, denn siehe, ich merke wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über mich, weil Tobija und Sanballat ihn angeworben hatten. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern können. Gedenke, mein Gott, dem Tobija und den Sanballat nach diesen ihren Werken, auch den Propheten Noadja und den anderen Propheten, der mir Furcht einjagen wollte. Na, zum Glück hat er den Namen nicht mehr wiederholt. Und die Mauer wurde fertig. Da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Mann, der nicht flieht vor Anfechtung. Mann, der nicht flieht vor Versuchung. Mann, der nicht flieht vor Bedrängung, vor Verlustangst, vor Gefühlen, vor Warnungen. Mann, der auch vor Freunden nicht zurückweicht, wenn er weiß, dass Gott anders denkt. Jemand, der zu seinem Gott steht. Und gucke, was passiert. Gott hat den richtigen Mann erwählt, um sein Werk zu bauen. Er war ja Missionar hier. Er hat ja gebaut an Gottes Haus. So. Und er wusste, Gott hat mich berufen, also werde ich nicht gehen. David wurde berufen und gesegnet und erwählt und er ist nicht gegangen und nicht gewichen. So. Und schau dir Davids Leben an, schau dir Nehemias Leben an, schau dir dein Leben an. So. Wer zu Gott hält und wer ihm vertraut, dem gelingt alles, was er anfasst. Wenn Gott redet, dann wird es passieren. Egal, wer da kommt. Und ja, ich habe schon vor langem versucht aufzuhören, mit dem Verstand zu denken. Da kommt nicht bei raus. Jakobus 4, Vers 7. Das ist nur ein Vers und dann geht's weiter. Jakobus 4, Vers 7. Sagt uns der Jakobus, so unterwerft euch nun Gott und widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Cool, oder? Flieh dem Teufel und so flieht er vor dir. Damit meint er nicht, renn schneller als er. So, das klappt leider nicht. So ein Aber wenn du weißt, so ein Gott denkt anders, die Versuchung kommt und du weißt, das ist nicht von Gott. So ein Gedanken kommen oder Überlegungen, so ein von Freunden oder von dem Umfeld oder von dem Fleisch, wo du weißt, Gott denkt da anders. So, dann sag, nee, ich habe meine Zuflucht in Gott. Punkt. Also gehe ich genau den Weg, ob du mich nur für dumm hältst oder nicht, ob du mich umbringen wirst oder nicht, sondern ich bleibe standhaft. Warum sollte ein Mann ohne Frau wie ich fliehen? Nein. Und was macht Satan dann? Okay, bis zum nächsten Mal. Und weg ist er. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist eben, was David hier seinen Freunden versucht zu erzählen in seinem Lied. Ich bin meinem Gott nah. Deswegen ist mir mein Gott auch nah und ich weiß mehr als ihr. Okay, jetzt will ich euch erlösen. Lesen wir weiter. Vers 3. Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Ja, was soll denn der Gerechte tun? Der Gerechte, wer ist denn das? Der Gerechte ist der, der in Gott ist, oder? Der gerechtfertigt ist. Jeder, der Jesus Christus nachfolgt. Sondern jeder, der Jesus seine Gerechtigkeit trägt und für den bezahlt ist. Aber was ist denn, wenn unsere Grundfesten eingerissen werden? Wenn es heißt, du kannst nicht mehr so glauben, wie du glaubst. Du kannst nicht mehr so leben, wie es die Bibel dir sagt. So, weil du dich allem entgegenstellst, was gerade aktuell ist. Da, wo du wohnst und da, wo du lebst. So, deine Grundfesten müssen eingerissen werden. Ansonsten wirst du Freunden wehtun. So, ansonsten bist du unfair oder gemein. Oder böse. Ich musste mal jemand sagen, dass ich sie nicht segnen werde. Ihre Hochzeit nicht segnen kann. Und das war echt schwer für mich. Es hat keinen Spaß gemacht. Es waren Freunde und es hat mir Angst gemacht. Und als ich das Gespräch jetzt hatte vor kurzem, saß ich erstmal kniend und betend und bibbernd vor der Tür, bevor ich geklingelt habe. Hab mir mal ein Stoßgebet gegeben, hab gesagt, wenn es anders ist, sag's mir und gut. Ne, ansonsten sage ich so, wie du es mir gesagt hast. Also habe ich geklingelt, mich hingesetzt, den beiden Verliebten die Augen geguckt und habe gesagt, tut mir leid, ich habe keinen Frieden, eure Ehe zu segnen, öffentlich, bei eurer Hochzeit. Ich kann es nicht. Ja. Aber bis dahin, zu dem Punkt, hatte ich 2 Monate Überdenkzeit. Und 2 Monate, wo auch der Feind kam und gesagt hat, das ist doch gemein, ich meine, die lieben sich doch. Das ist veraltet. So, ist doch auch so ein netter Kerl, ist doch egal, ob der nur Christ oder nicht Christ ist. So, ja. Und Gottes Wort sagt das zwar, aber guck doch mal, wie du dich fühlst dabei. Du fühlst dich doch dabei unwohl. Ne? So, also, segne. Meine Grundfeste sind unbeweglich und fest und werden fest bleiben, bis alles kommt. Da wackelt nichts. Vers 4. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Und seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Diese Grundfeste kann niemand bewegen. So, und ich kann mutig sein. So, und ich soll mutig sein und ich darf stehen und ich darf meinen Feinden die Augen blicken und sagen, nein, meine Zuflucht ist im Herrn. Du kannst mich fragen, dass meine Grundfeste nicht fest genug sind. So, aber meine Grundfeste beruhen auf den, der da oben sitzt. Und der sitzt da oben und bleibt da oben und der sieht alles. Er ist der, der nicht fern ist, sondern der nah ist, der den Menschen sieht. Er ist der, der späht. Er ist der, der blickt. Er ist der, der prüft. Er ist der, der nicht nur das Gesicht sieht und das Handeln, sondern er ist der, der die Gedanken hört. Er sieht alles. Und ihm kann ich vertrauen. Und wenn er sagt, so ist es richtig, dann vertraue ich lieber ihm. So, weil niemand und nichts kann ihn von seinem Thron stürzen. Es gibt keinen König, es gibt keinen Feind, der an seiner Stelle König werden könnte. Niemand. So, weil sein Thron ist im Himmel. Sein heiliger Sitz, sein heiliger Tempel. So, und da oben bestimmt er. Und deswegen bestimmt er auch hier unten. Der Herr prüft den Gerechten, Vers 5. Aber den Gottlosen und den der Frevel liebt, den hasst seine Seele. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und der Herr prüft die Gerechten. Uns, sein Volk. Die anderen prüft er nicht, aber uns prüft er. Warum prüft er uns? Das wissen wir ja alle, oder? Du gehst zur Schule, da ist ein Lehrer, der bringt dir irgendwas bei, so ein, und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du eine Prüfung hast. Eine Klassenarbeit oder, naja, gibt's nicht mehr sowas, oder? So ein, aber halt irgendwelche Tests, ne? Und dein Wissensstand wird dann in dem Moment geprüft. Also bereitest dich vor und du lernst dafür und du sitzt dann da und dir ist die Zeit naht und du fängst an, du kriegst dein Blatt und deine Prüfung beginnt. Ich hasse Prüfungen. Ich hasse die Zeit davor, ich hasse die Zeit mittendrin und auch danach. Wenn, was ich liebe, ist dann, wenn ich endlich die Zensur weiß, ob ich bestanden habe oder nicht. So, aber so Prüfung ist einfach was Ätzendes. Aber es ist wichtig. Gott weiß, ob wir bestehen oder nicht. Gott weiß, wie viel wir wissen von dem, was er uns sagt. So. Aber es ist so wichtig für uns, dass wir geprüft werden. So, und dass wir uns selbst prüfen. So, und jede Versuchung, sagt er, ich weiß nicht mehr wo, Jakobus, jede Versuchung, die kommt, so, und die ist bemessen. Und die ist nicht zu schwer für uns. Und die soll uns Freude bringen. Ne? So, jede Versuchung und jede Anfechtung, die kommt, jeder starke Wind, jeder Druck ist eine Prüfung, die Gott zulässt in unserem Leben. So. Und wir brauchen das. So. Und ich bin so dankbar, dass Gott, wenn ich jetzt in der 9. Klasse bin, sagen wir mal, und eine Prüfung schreibe für die 9. Klasse Ende, ne, bin ich froh, dass Gott mir nicht die Prüfung von der 10. Klasse gibt. Weil das habe ich noch nicht gelernt. Das hat er mir noch nicht gezeigt. Ne. Von daher brauche ich mir keine Sorgen machen, dass er irgendwas verlangt, was ich noch gar nicht weiß über ihn und zu wenig weiß. Wenn Gott uns prüft, dann hat er uns vorher gelehrt. Und dann kommt der Moment, wo wir erkennen müssen, Mist, hab's doch nicht verstanden. Und er ist nett. So nett, dass er nicht nur 2 oder 3 Chancen gibt und dann sagt er, okay, das war's, jetzt kommst du in eine Behindertenschule, also hier in eine Förderschule. Vielleicht müssen da manche auch hin, ja. Ne? Aber er lässt uns manche Prüfungen doch immer und immer und immer und immer wieder wiederholen. Bis wir zu dem Punkt kommen, wo wir erkennen, ja, ich habe es verstanden. Und ich habe bestanden. Und wir wissen ja vom Wort, dass wenn der Feind kommt, er vor uns flieht. Wenn wir ihn ablehnen. Er muss fliehen. Er kann nicht anders. So wie Satan geflohen ist, als Jesus ihn versucht, als Satan Jesus versucht hatte, hat Jesus widerstanden. Er hat gesagt, Gott, Gott, Gott. Und was war? Weg war er. Er hat keine Macht über die, die ihm keine Macht geben. So, und das ist doch so schön, dass Gott uns dazu ruft und sagt, so, ihr habt Sieg über Sünde und ihr habt Sieg über den Tod. So. Aber ihr müsst es annehmen und glauben und vertrauen. Und ihr müsst kämpfen, ihr müsst aufstehen. Ne? Sagt Gott immer wieder in seinem Wort. Steht auf, ne? Ihr Faulenzer. So. Steht auf und ergreift das Schwert. Steht auf und ergreift die Waffenrüstung Gottes. So. Steh auf und schlaf nicht. So. Du verpennst dein ganzes Leben. So, und du verpennst das Werk, das ich habe. So, du verschläfst alles. Du vergeudest es für Sinnloses. So, für Götter, für Götzen. So, die dir keine Freude bringen, sondern nur noch mehr Leid. Ich habe Macht für dich und ich habe Autorität für dich und ich habe Kraft für dich. Ich habe einen Plan. Du hast eine Funktion. Nicht nur, weil ich dich liebe und du mir wichtig bist, sondern weil ich dich brauche. So, steh auf und werd wach. Jesus sagt immer wieder und immer wieder, so bis zur Offenbarung hin, so, wacht auf, wache, sei wachsam, mach die Augen auf, sieh, so, weißt du, und das sagt Gott mir immer wieder, das ist eine Prüfung, die kommt immer wieder, irgendeine Anfechtung oder eine Versuchung und ich bin an dem Punkt und ich weiß genau, wenn die Versuchung kommt oder die Anfechtung, ne, der Druck und ich merke so, die Ding. Okay, da ist sie wieder, meine Prüfung. Jetzt ist es soweit. Ne? So, und ich muss mich entscheiden. Ach, ich schaff's nicht. Ne? Und dann klebt sie wieder dran wie ein Alien. So, und dabei brauche ich doch nur wie ein Kind Vertrauen und Glauben zu Gott gehen und sagen, Nein. Und weg ist er. Und dann kommt eine viel schwerere Anfechtung und Versuchung. Ist klar. So. Auch weißt du, Gott lehrt uns, dass er uns prüft oder Prüfungen in unser Leben schickt, so, damit wir stärker werden. So, damit wir weiser werden, damit wir verändert werden, damit wir geheilt werden, damit wir geheiligt werden, damit wir Liebe empfangen und verstehen. So, weil er uns reinigen will, weil er uns läutern will, so, weil er das, was uns so verletzt und uns so traurig macht und uns so schwach macht, so rausnehmen will, Stück für Stück und arbeitet. So, er hat was Gutes mit uns. Beim Herrn habe ich meine Zuflucht. Und der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Und das ist ein krasses Wort, finde ich, hassen. Auch Gott hasst Sünde. So sehr, dass er es nicht ertragen kann, mit einem Sünder zusammen zu sein. In seiner Gemeinschaft. Gott hasst Sünde so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn schickt, um diese Sünde zu bekämpfen. Sünde ist eine schlimmere Krankheit als AIDS oder Pest. Viel mehr Tote gefordert bis jetzt. Und wird noch viel mehr Tote fordern. Sünde ist eine Krankheit, die beim Sündenfall mit in die Welt kam. Und durch diese Krankheit, durch diese Sünde, so die wir selbst erschaffen haben, so ein Mensch, das ist eine Krankheit, die ist zu 100% tödlich. Erst durch die Sünde kam der Tod. Und Gott hasst Tod. Und es ist doch schön, dass wir mit dieser Krankheit nicht mehr zu tun haben müssen. Können befreit sein, geheilt sein, wieder rein sein, gerecht sein und gerechtes tun. Wir müssen uns nur ausstrecken, wir müssen empfangen. Wir müssen sagen nein. Wir müssen klar sein. Wir müssen darauf achten, so was. Wer redet jetzt? Redet jetzt Gott oder redet jetzt jemand anderes? Was sind das für Gedanken? Wo kommen die jetzt her? So, ist das jetzt Weisheit oder ist das nicht die Gedanken Gottes? So. Weißt du, und oft gehe ich blind, ja, schlafwandelnd so durch meinen Alltag. So. Aber ich möchte doch mehr empfangen als einfach nur Christ sein. So. Weißt du, und ich sehne mich da. Und heute sehne ich mich mehr als gestern. So, und danach erfüllt zu sein mit dem Geist und einfach zu leben. In Kraft. Nicht dieses Gefühl mit zu haben, irgendwas fehlt. Da müsste doch eigentlich mehr sein mit dir. So. Weißt du, mir reicht Religion nicht. Da bin ich unbefriedigt, sondern ich brauche Power. Und ich will das auch. So. Sei froh, wenn Gott dich prüft. Das heißt, dass du gerecht bist. Irgendjemand hat mir gesagt, ich glaube, es war Spurgeon, wenn du keine Prüfungen mehr in deinem Leben hast, also Gott dir keine Prüfungen mehr schickt, alles so easy peasy geht, ja, so dann kannst du dir Sorgen machen um deine Errettung. Er lässt Schlingen regnen. Also Gott lässt Schlingen regnen über die Gottlosen. Feuer, Schwefel, Glutwind ist der Teil ihres Bechers. Das kennen wir, oder? Davids Blick wandert und David sieht zwei Menschen. Den Gerechten, der seine Zuflucht in Gott hat, und den Ungerechten, der seine Zuflucht in allem sucht, außer bei Gott. Und er erinnert sich dran, alles wird zu Ende gehen. Die ganze Drangsal hier, die ganze Verfolgung, wird ein Ende finden. Und er denkt an Sodom und Gomorra. Ne? Da sehen wir diesen Schwefel und dieses Feuer. Was auf die Menschen kommt, die sagen, Gott, ich hasse dich. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ne? Ich habe meine eigenen Götter, die gefallen mir viel besser. Die denken so, wie ich denke. Ne? Die verstehen mich und ich verstehe die. So. Und die kann ich formen und verändern, wenn es mir nicht mehr passt. Ne? Und sie geben sich der Sünde hin und es wird kranker und kranker und perverser und gemeiner und ungerechter und ungerechter. Und Gott sagt irgendwann, ich hasse das. Schluss. Ich muss Kotzen, sagt Gott. Und er schickt Feuer und er schickt Schwefel und es ist vorbei. Ja. Die einzigen, die aus dem Feuer und dem Schwefel, die da verschont waren, waren die Gerechten. Dieser paar Leutchen, ne, Lot. So ein, war da noch jemand dabei? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, aus seiner Frau wird er Salz. Ne? Eine Handvoll Menschen, so die gesagt haben, ich hasse das hier auch, das, meine Zuflucht bist du. Und die hören Gottes Stimme und er sagt, kommt und folgt mir nach. Und sie vertrauen ihm. Und er sagt, dreht euch nicht mehr um und vergesst das, was da hinten ist. Damit habt ihr nichts mehr zu tun. Ihr sollt noch nicht mal mehr drüber nachdenken. Das ist nicht mehr euer Land, nicht mehr euer Teil, nicht mehr euer Leben. Ab jetzt möchte ich, dass ihr nur geradeaus guckt. Nur zu dem Ort guckt, wo ich euch hinführe. Also nur auf meine Stimme achtet, weil ich bin der, der euch leitet. So wie Israel durch die Wüste geleitet wurde. Guckt nicht nach hinten. So. Ansonsten werdet ihr steif und fest und verharrt. Ihr könnt nicht mit mir gehen, wenn ihr weiter so denkt. Wenn ihr weiter so seht. Nein, richtet eure Augen weg von der Ungerechtigkeit und hin zum Licht, zur Gerechtigkeit, zu mir. So. Ich habe was Neues und ich mache was Neues. Das war doch die Botschaft, oder? Das war doch der Grund, warum Lot nicht zurückgucken sollte. So. Guck nach vorn. Das war doch auch das, was Jesus gesagt hat. Ihr seid von dieser Welt genommen, nicht mehr von dieser Welt. Also guckt jetzt nach oben und hört auf mich. Ich leite euch auf einen neuen Weg. Ich leite euch auf meinen Plan. Ein Plan, der nicht eurer ist. Ihr müsst mir nur vertrauen. Und das ist doch schön, oder? Dass David hier sieht, ja, dieser Becher, dieses Gericht, das kommen wird über alle, da ist er nicht mit drinne. Das sind die anderen, die diesen Becher trinken müssen. Auch nicht er. Denn der Herr ist gerecht. Und da bin ich dankbar für. Gott ist gerecht. Wäre er nicht gerecht, dann, ja, wird das ewig und ewig so weitergehen und Gott wäre genauso. Denn der Herr ist gerecht und er liebt die Gerechtigkeit. Und dafür liebe ich ihn so sehr. Er liebt die Gerechtigkeit, weil er die Gerechtigkeit ist. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und ich möchte diese Gerechtigkeit auch lieben, ihr nachfolgen, so an ihr festhalten, dort drinne wachsen. So, ich möchte das tun, das denken, was recht ist. Und um das zu wissen, muss ich zu Gott kommen, weil dieser Apfel oder diese Frucht im Garten Eden über Erkenntnis über Gut und Böse hat mich nicht weise gemacht und mir keine Erkenntnis gegeben, was Gut und Böse ist. Weil ich als Mensch bin unfähig zu erkennen, was wirklich gerecht ist. So. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Das ist doch schön, oder? Sagt er, ja, ich weiß, wo ich hingehe. Deswegen kann ich hier auch stehen und sagen, bei dem Herrn habe ich Zuflucht. Also werde ich nirgendwo hinrennen. So. Die, die am Ende rennen werden, das sind meine Feinde. Die, die jetzt noch lauern und warten, die mir Angst machen, die mir mein Vertrauen zu meinem Schöpfer nehmen wollen. So. Meine Sorgen, meine Nöte, ne? So, meine Ängste, meine Wünsche, meine Leidenschaften, Begierden, so, meine Philosophien, so, mein Verstand, all das stecke ich unter Gottes Arm und unter seine Hand. Und das ist doch, oder? Wir werden Gott schauen, weil wir bei ihm sein werden, aber wir dürfen auch jetzt schon ihn sehen. Ne? Ich weiß nicht, für mich ist, ich habe den Psalm gelesen und ich dachte einfach nur so, Mensch, David, du hast recht, Sohn. Ich muss aufstehen und ich muss mich entscheiden und ich muss sagen, nein. Ich schaue nicht mehr zurück. Und ich möchte verändert werden. Ich möchte es ernst haben. Ich möchte, dass da was ist. Ich bin nicht mehr zufrieden mit der Hälfte. Weil ich habe ja Gott und also stelle ich mich jetzt da rein, Sohn. So, von daher, wenn Zweifel kommen wieder, kannst du wissen, so, Das sind Pfeile. Und wir haben ein Schild bekommen, die treffen uns noch nicht mal. So. Wir können zu unserem Feind sagen, ich bleibe genau da, wo ich bin.
Nee, komm noch. Und der Feind steht da und er lauert und er wartet, weil er nicht rein kann. Und wir sitzen drinnen und lächeln ihn nur an und sagen, Prost. Ne? Hier ist sicher, hier ist schön, komm doch. Ne? Aber das kann er nicht, weil er kann die Gerechtigkeit nicht ertragen. So. Wir haben keinen Teil mehr mit der Welt. So wie Paulus das gesagt hat, ziemlich krass sogar im 2. Korinther 6. So, zieh nicht am Joch mit den Ungläubigen. Was hat die Welt mit Gott zu tun? Was hat die Ungerechtigkeit mit der Gerechtigkeit zu tun? Es sind zwei verschiedene Denkweisen, zwei verschiedene Wege, es sind zwei verschiedene Bereiche. So, in dem einen ist Gott nicht, in dem anderen ist er. Das ist wie Himmel und Hölle. Da gibt es einen Unterschied. Und das beides ist unverträglich. Es gibt nur die Möglichkeit, dass sich beides irgendwie von uns Menschen vermischt, aber dann ist es nicht mehr Gott, sondern es gehört mit zu dem anderen Ding. Ja. So. Es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht auf Dauer. So. Also beziehe Stellung her und ich stelle mich auf deine Seite. Und mir ist das bewusst und ich will mich da nicht für Schämen oder Angst haben, sondern mir ist bewusst, dass ich auf einer anderen Seite jetzt stehe. Dass da ein Unterschied ist und ich weiß, dass mir in vielerlei irgendwie Sicht dafür fehlt und Verständnis und dass ich in vielen Bereichen ja noch weltlich bin und einfach nicht erkennen, wo du da anders bist. So. Warum da Unterschiede sind oder warum dir die Unterschiede so wichtig sind. Aber auch da weiß ich, dass du zur rechten Zeit mir das beibringen wirst und zeigen wirst, weil ich auf dich sehe, weil ich dich schaue, weil ich Zuflucht habe, weil ich geführt werde Schritt für Schritt und gelehrt werde Stück für Stück. Und ich möchte es intensiv mit dir, so intensiv wie es nur geht. Ich möchte alles. Ich will komplett dein sein. Ohne Kompromisse, ohne Zweifel. Und ich danke, dass mein Leben so in deiner Hand ist und ich danke dir so sehr dafür. Ich bin so frei, obwohl ich es nicht verstehe, warum ich frei bin. Aber ich bin so frei, Herr. Ja. Ich brauche mich nicht zu sorgen, ich brauche mich um gar nichts zu sorgen. Jeden Tag stehe ich auf und ich weiß, du sorgst für mich heute. Ja, und manchmal kommen diese Zweifel. Die sind zwar selten, aber ab und zu sind sie da. Und ich danke dir auch in dem Moment, dass du wieder dastehst und ja, mich antippst und ruhig zu mir redest und mir zeigst so, hey, brauchst dich nicht zu sorgen. Ich danke dir dafür, dass du meine Augen in dem Bereich von Anfang an so geöffnet hast, dass ich einfach erkennen durfte, dass du für alles einfach schon gesorgt hast. Also, ich bitte dich für uns alle, dass du uns ja, diese Ruhe gibst in diesem Frieden. Ja. So, dass wir einfach das annehmen, wie wir Kinder werden, die einfach nach ihrem Papa rufen, wenn sie hinfallen. Dass wir uns mit keiner anderen Hilfe zufrieden geben, ja, sondern nur von dir getröstet werden wollen. Ja, bitte lehre uns, leite uns. Ja. Tröste uns. Jeden Tag aus neue Laut. Und lass uns dich sehen. Bleib sichtbar und bleib hörbar. Ja. Ich denke, dass du uns so nah bist und so echt. Dass wir dich nicht lang suchen müssen. Dass deine Augen immer auf uns sehen. Auf jede einzelne Person, als ob es nur diese eine Person gibt. Dass du uns kennst und uns hörst. Ja, und ich danke dir für. Ich danke dir so sehr dafür, dass ich dein sein darf. Ja, dass ich mich nicht fürchten muss. Amen.
ich nur noch das.